ARD Sounds.
ChatGPT, das ist ja für viele von uns so das Synonym für KI, für künstliche Intelligenz, so ja, wie wenn man googeln sagt, auch wenn man vielleicht gar nicht Google benutzt, um im Netz was zu suchen. Hallo, Stefan Geier aus dem IQ-Team. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid bei dieser Folge, in der wir eben nicht nur auf ChatGPT schauen wollen, denn man muss ja zwei Dinge unterscheiden. Erstens mal, KI ist viel mehr als die Chatbots. KI wird inzwischen in der Medizin eingesetzt, in der Landwirtschaft, bei Unternehmen, bei Militär in vielen Bereichen. Wir sprechen ja auch immer wieder mal hier drüber im IQ-Podcast. Und zweitens bei den Chatbots, also ChatGPT, Gemini, Microsoft Pilot oder Claude und so weiter, wie sie nicht alle heißen, da passiert offenbar in den vergangenen Monaten extrem viel. Und deswegen schauen wir in dieser Folge auf den aktuellen Markt der Chatbots und wollen rausfinden, wie sieht das Wettrennen momentan aus? Ist ChatGPT wirklich noch das Maß aller Dinge? Wo sind die Konkurrenten vielleicht inzwischen besser? Und kann man vielleicht sogar sagen, welcher ist momentan der beste Chatbot?
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Und ich freue mich sehr, dass ein Mann bei uns ist, der sich, so scheint's zumindest, wenn man sich mal anschaut, was er alles so macht, der sich im Wesentlichen nur noch mit KI beschäftigt, als Journalist, als Podcaster, als Blogger. Gregor Schmalzried ist bei uns, einer der Hosts des KI-Podcasts der ARD. Hallo Gregor, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat.
Hi Stefan, ja, ich hoffe auch, dass ich mich auskenne, aber du hast es schon gesagt, es kommt die ganze Zeit irgendwas Neues um die Ecke.
Jetzt habe ich mir vorgenommen, Gregor, eigentlich, dass ich zumindest versuchen will, diese Folge so aktuell wie möglich zu machen, aber trotzdem schauen, dass sie nicht gleich wieder veraltet ist. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob so schnell, wie sich das KI-Rad momentan dreht, ob das überhaupt realistisch ist. Was würdest du sagen?
Ja, also ich glaube, die wichtigen Namen hast du schon genannt. Die sind auch weiterhin aktuell. Ich denke nicht, dass wir jetzt auf einmal feststellen werden, so ChatGPT gibt es jetzt nicht mehr, kann man komplett vergessen. Aber alles drumherum, also was diese Tools eigentlich ausmacht, wie die sich im Alltag verhalten und was wirklich die beste Wahl ist und wie ich mit der Wahl umgehe und so weiter. Also all das ist natürlich die ganze Zeit noch in Bewegung.
Dann fangen wir doch mal an und wenn wir rausfinden wollen, Gregor, welcher ist momentan der beste Chatbot, wenn man das überhaupt so sagen kann, welche Kriterien müssen wir uns denn überhaupt anschauen?
Das ist fast eine persönliche Frage, weil ganz viel von diesen Chatbots haben auch mit persönlichem Geschmack zu tun. Also die wichtigsten Sachen, die ich mir dazu vorstellen würde, wäre einmal, wie gut ist der eigentlich? Also wie schlau ist der? Welche Funktionen hat der konkret? Also kann er Bilder generieren? Kann er sich mit anderen Programmen vernetzen und so weiter? Und vielleicht am Schluss noch, welche Werte vertritt dieser Chatbot? Das ist natürlich jetzt sehr allgemein ausgesprochen und da kann alles Mögliche dazu gehören. Von Datenschutz über, ob die Daten zum Training weiterverwendet werden oder auch vielleicht, was so das Unternehmen auszeichnet, was diesen Chatbot eigentlich veröffentlicht hat. Aber ich würde sagen, allein damit haben wir schon einiges zum Durchkauen.
Wie macht ihr es beim KI-Podcast? Also welche Kennzahlen schaut ihr euch an, wenn ihr Chatbots bewertet? Gebt ihr denen bestimmte Aufgaben und sagt, dafür ist der wirklich besonders gut, der nicht so gut? Oder wie tief geht ihr da in die Qualität wirklich der Modelle rein?
Ja, es gibt Versuche, sage ich mal, die Fähigkeiten der KI-Chatbots zu messen. Das Problem ist, das ist sehr schwierig. Also es ist nicht wie bei einer Festplatte, wo ich sagen kann, die hat 1000 Gigabyte, die hat 2000 Gigabyte. So klare Zahlen gibt es nicht. Es gibt zwar Messungen ungefähr, in denen man sagen kann, okay, indem man dem Chatbot bestimmte Tests gibt zum Beispiel oder ihn besonders schwere Aufgaben lösen lässt und dann schaut, wie verhält er sich. Aber ich sag mal, ganz viel von dem, was wir da feststellen, ist auch einfach Geschmackssache. Also es fühlt sich teilweise anders an, manche dieser Chatbots zu benutzen. Und das ist total interessant, weil sich da natürlich auch Leute unterscheiden. Ja, es gibt der eine, der mag vielleicht einen Chatbot, der ein bisschen persönlicher wirkt, ein bisschen menschlicher fast schon, in Anführungszeichen. Und andere Leute wünschen sich einen, der etwas kühler ist, der sich ein bisschen besser kontrollieren lässt, all solche Dinge. Das heißt, es geht gar nicht immer zu sagen, das ist der beste Chatbot für alles. Aber wir schauen uns natürlich ganz bewusst um dort, wo die Chatbots benutzt werden, wo sie entsprechend auch von vielen Leuten interessant gefunden werden und die natürlich auch das Beste können.
Auf dieses Gefühl, da kommen wir gleich noch, weil es ist ja tatsächlich so, wenn man unterschiedliche Chatbots benutzt, jeder fühlt sich so ein bisschen anders an, aber um zumindest mal ein hartes Kriterium zu haben, hören wir uns mal einen kurzen Überblick an, damit wir mal die Zahlen zumindest parat haben, was wird wie viel benutzt.
Die Zahlen aus dem Frühjahr 2026 zeigen, sehr viele Menschen machen die KI-Entwicklung mit, vor allem bei den KI-Chatbots. Fast 1 Milliarde Menschen weltweit nutzt mittlerweile regelmäßig ChatGPT, Gemini, Claude und Co. Wer hat im Mai 2026 die Nase vorn? Der Pionier verteidigt seinen Thron. Noch, denn der Druck wird spürbar. ChatGPT von OpenAI dominiert weiterhin den weltweiten Web-Traffic. Marktanteil knapp 77%. Das bedeutet konkret gut 5,5 Milliarden Website-Aufrufe pro Monat. ChatGPT gehört damit zu den 10 meistbesuchten Internetseiten der Erde. Aber die Konkurrenz holt auf. Und zwar genau da, wo die Zukunft der Chatbots wahrscheinlich entschieden wird. Auf unseren Smartphones. Bei den mobilen Apps schrumpft der Vorsprung von ChatGPT rasant. Google Gemini liegt bei den täglich aktiven Nutzern inzwischen bei 25%, dicht gefolgt von Newcomern wie Claude. Spannend auch, KI erobert auch unseren Alltag. 3/4 aller Befragten sagen in aktuellen Umfragen, ich nutze ChatGPT privat. Das sind sogar mehr als die gut 70%, die sagen, ChatGPT ist mein wichtigstes Werkzeug im Büro.
Also das zeigt, ChatGPT hat bei den reinen Zahlen schon noch die Nase weit vorne. Nochmal, Gregor, damit wir es alle im Kopf haben. Wie funktioniert so ein Chatbot? Also ich sage ihm, in welcher Rolle er handeln soll. Also sei mein Jurist, sei mein medizinischer Berater, sei mein Arzt oder was auch immer. Und dann gebe ich eine Frage ein und was passiert dann?
Im Wesentlichen, was passiert ist, dass der Chatbot diese Information, diesen Prompt, also diese Frage, die man ja auch Prompt nennt, weiterschickt an die KI. Und die KI, die nennen wir auch gerne Sprachmodell oder einfach nur KI-Modell. Das sind diese großen Sprachmodelle, auch LLM, Large Language Model. Und die sind eben darauf trainiert, sehr viel Text zu analysieren, auszumustern, neu zusammenzusetzen und geben uns dann in kürzester Zeit eine Antwort. Das reicht aber mittlerweile nicht. Das war vielleicht, wie das vor 3 Jahren funktioniert hat. Mittlerweile, das kennen viele, ist es auch so, dass dieses LLM nicht einfach nur auf sein eigenes Wissen zugreift, was es irgendwo abgespeichert hat, in Anführungszeichen auch das, weil da wird nicht wirklich was gespeichert, sondern eher Muster erkannt. Aber dieses Modell kann ja beispielsweise auch im Internet nach aktuellen Informationen schauen. Also wenn ich ChatGPT frage, wie wird morgen das Wetter in Augsburg, dann wird sich die KI das nicht einfach ausdenken, sondern sie wird eine Website finden, wo diese Information steht und mir dann davon erzählen. Das habe ich übrigens gerade rausgefunden. Und so, wenn wir das einmal im Kopf haben, dass quasi KI ja nicht einfach nur dafür da ist, um sich neue Dinge auszudenken, sondern auch auf bestehende Daten zuzugreifen, dann können wir damit natürlich noch viel mehr machen. Wir können auch eigene Daten zum Beispiel einfüttern. Wir können der KI Zugriff geben auf bestimmte Programme, die vielleicht gar nicht frei verfügbar sind im Internet. Und auf die Art und Weise erhält man dann ein KI-Modell, was einerseits sein eigenes Wissen nutzt, aber auch das, was wir ihm als zusätzliches Wissen zur Verfügung stellen.
Und wenn wir mal bei diesem zusätzlichen Wissen bleiben, dann könnte man ja jetzt sagen, okay, also Google hat ja auch seine eigenen Chatbot, Gemini heißt der. Google hat sozusagen sehr viel zur Verfügung an dem, was ich reingebe, müsste ja dann eigentlich auch das beste Ergebnis liefern.
Ja, das ist das Spannende dabei. Oft ja, aber oft eben auch nicht. Also Google ist zum Beispiel gar nicht so toll bei diesen Integrationen, die ich gerade gesagt habe. Interessanterweise. Also wenn ich Google Gemini eine Frage stelle, dann guckt der zwar beispielsweise nach, wie das Wetter ist, aber informiert mich nicht darüber, von welcher Webseite er hat. Weil ich aber weiß, dass diese Chatbots auch Fehler machen können, ist mir das ziemlich wichtig, dass ich diese Quellenangabe bekomme. Das bedeutet, eine Information ohne Quellenangabe ist ein bisschen nutzlos. Und da sind beispielsweise die Konkurrenz-Apps oft besser. Also ja, die KI selber, die ist ziemlich gut bei Google, aber wie man eigentlich so eine KI in ein Produkt umwandelt, daraus eine App macht, daraus eine Oberfläche, die Leute auch gerne benutzen, das stellt sich fest, ist eine ziemlich schwierige Aufgabe, an der sich immer noch einige Firmen die Zähne ausbeißen.
Jetzt gibt es ja auch neue Player, die da dazukommen. Also Claude zum Beispiel ist viel später als ChatGPT gekommen. Trotzdem gibt es einen großen Hype drum, vor allem um dieses neue Modell Mythos, zumindest in der Tech-Gemeinde. Was kann das besonders gut?
Das ist tatsächlich, wenn man Anthropic, also der Firma dahinter, glaubt, und da muss ich ein ziemliches Sternchen davor machen, ein Modell, was so gut ist, so mächtig, dass sie es gar nicht veröffentlichen wollen. Also die haben gesagt, das ist ein Modell, das ist gerade im Bereich Cybersicherheit zu riskant, weil beispielsweise Hacker das benutzen könnten, um kritische Infrastruktur anzugreifen oder große Unternehmen oder sich Zugriff auf Bankdaten zu verschaffen und so weiter. Da ist aber auch ein bisschen Marketing mit drin, da muss man aufpassen. Also natürlich ist es für so eine KI-Firma, die vielleicht bald an die Börse gehen will, gar nicht so schlecht, wenn die diese Story erzählen können. Wir haben übrigens eine KI entwickelt, die so mächtig ist, dass wir uns nicht trauen, sie zu veröffentlichen. Ja, also deswegen ein bisschen vorsichtig muss man da sein. Aber klar ist, dass gerade die Modelle von Anthropic schon einfach, was ihre Fähigkeiten angeht, vor der Konkurrenz ein Stück weit davongezogen sind in den letzten Monaten.
Was heißt das für uns, Gregor? Wenn wir Claude benutzen, haben wir dann einen Vorteil, weil der eben in manchen Fähigkeiten weiter vorne ist, wie du sagst? Oder ja, die wollen ja eben auch an die Börse gehen. Das heißt, sie müssen auch die Werbetrommel rühren. Und es gibt ja schon erste Tests und Studien, die sagen, ja, die sind gut im Aufspüren von Sicherheitslücken, aber jetzt auch nicht so weit vorn wie die älteren Modelle.
Genau das ist die Schwierigkeit. Also es ist eben nicht wie bei der Festplatte. Es gibt keine klare Messart für diese Modelle. Das Interessante an den Claude-Modellen von Anthropic ist, dass die vor allem auch beim sogenannten agentischen Arbeiten ziemlich gut sind. Also ich kann einem diese KI-Modelle gut eine Aufgabe geben, die vielleicht gar nicht so klar definiert ist. Nicht einfach nur beantworte diese Frage, sondern ich kann ihm beispielsweise Zugriff auf eine Datenbank geben und sagen, jetzt organisiere diese Datenbank mal bitte um. Und dann macht die KI eben etwas, was ein Chatbot früher nicht gemacht hat. Anstatt dass sie einfach nur eine Antwort gibt, macht sie sich einen Plan, überlegt, wie würde ich hier vorgehen und arbeitet diesen Plan dann Schritt für Schritt ab. Und jedes Mal, wenn irgendetwas nicht funktioniert hat, wenn irgendwo ein Fehler aufgetreten ist, dann sagt sie nicht, ja, mal ist so, sondern sie korrigiert sich selbst. Sie ist in der Lage, ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen und entsprechend nachzubessern. Das ist das, was dieses agentische Arbeiten ausmacht. Und da sind wir noch ziemlich am Anfang, aber das ist was, was gerade die Modelle von Anthropic, also von Claude, bisher sehr gut können und wo natürlich auch ein Riesenmarkt steckt, weil wenn das einmal so breit verfügbar ist wie ChatGPT-Antworten, dann ändert das natürlich auch einiges mit unserer Arbeitswelt.
Kannst du für diese Agenten mal ein Beispiel machen? Also sagen wir mal, ich habe jetzt die Urlaubsbilder der letzten 10 Jahre und die habe ich alle in einem Ordner und die will ich jetzt ordnen lassen. Wäre das so ein Anwendungsfall?
Das ist ein super Anwendungsfall. Oder Rechnungen, ja, Buchhaltung. Also suche mal bitte alle meine Rechnungen raus, die in dem und dem Zeitraum waren und die sich bezogen haben auf das und das. Das ist keine leichte Aufgabe, das kann die KI aber machen und vor allem kann sie sich dann am Ende nochmal das Ergebnis von sich selbst anschauen und überlegen, habe ich vielleicht irgendwo einen Fehler gemacht, habe ich irgendwas übersehen. Also, dass die KIs Fehler machen, das wird wahrscheinlich immer dazugehören. Wir werden da keine perfekten magischen Computer haben, wie in Per Anhalt durch die Galaxis, die gar keine Fehler machen. Das wird es nicht sein. Aber das brauchen wir ja vielleicht gar nicht, wenn die KIs das verstehen, sozusagen. Wenn sie verstehen, dass sie diese Fehler machen können und dann entsprechend darauf reagieren können.
Welcher Chatbot ist der beste? Das ist ja die Frage, die ich in dieser Folge stelle. Und ja, wir merken schon, es ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Kommt tatsächlich darauf an, was man wirklich machen will. Wie ist es bei dir, Gregor? Wie wählst du aus, welche Aufgabe du welchem Chatbot gibst? Also hier ChatGPT, da Gemini, da Claude oder noch einen ganz anderen?
Also es gibt so ein paar Faustregeln, die ich für mich irgendwie in meiner Erfahrung aufgestellt habe. Ich finde den Google-Chatbot Gemini, ich finde den sehr gut für Fragen in der echten Welt. Also wenn ich mein Fahrrad reparieren möchte oder so. Oder irgendwelche Dinge, die sich beziehen auf Sachverhalte in der physischen Realität sozusagen. Da ist der Google-Gemini-Chatbot wirklich ziemlich gut, was ja Sinn macht, weil Google da ja auch jede Menge Daten von zum Beispiel YouTube reingeladen hat. Also von echten Phänomenen, Begebenheiten.
How-to-Videos zum Beispiel.
How-to-Videos, Tutorials, all das, genau. Claude nutze ich sehr gerne für, ich sag mal, Büroarbeit, also wo es tatsächlich um Datenbanken geht, um Textarbeit, um das Aufstöbern von Informationen. Und ChatGPT ist so ein bisschen der Allrounder, aber auch gut in beispielsweise der Recherche. Also ChatGPT-Recherche ist wirklich sehr großartig. Die kann man teilweise für Minuten losschicken und sie durchstöbert wirklich das halbe Internet nach Informationen. Das ist nicht perfekt und da ist es auch immer sehr wichtig, wichtig zu sagen, dass es einen Unterschied macht, ob ich die Gratis-Versionen des Chatbots benutze oder die Bezahlvarianten, weil in der Regel bekomme ich in der Gratis-Variante nur so ein kleines bisschen Rechenpower, aber gerade die sogenannten Reasoning-Modelle dieser Chatbots, die denken halt erstmal in fetten Anführungszeichen nach, bevor sie eine Aufgabe erledigen, und das bedeutet, dass die Ergebnisse oft besser und ausführlicher sind, aber das klappt oft nur, wenn man auch ein bisschen Geld in die Hand nimmt, leider.
Jetzt haben wir schon gesagt, die Prinzipien, wie die Chatbots arbeiten, die sind schon einigermaßen vergleichbar, und trotzdem hast du das vorher auch angedeutet, Gregor, das, was ich wirklich bekomme, das Ergebnis, das fühlt sich ja unterschiedlich an. Du hast gesagt, es ist sehr persönlich, was man da besser findet, aber woran liegt das technisch gesehen, wenn man mal anschaut, was drunter liegt?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil es liegt wahrscheinlich gar nicht so sehr an den Trainingsdaten. Also die Daten, mit denen diese KI-Modelle trainiert werden, die sind im Wesentlichen gleich oder es unterscheidet sich zumindest nicht mehr groß. Die Unterschiede passieren tatsächlich im Design, sage ich mal. Also eine Sache, die man immer im Kopf behalten muss, ist, dass die großen Anbieter natürlich als Zielgruppe vor allem auch große Unternehmen im Kopf haben. Gerade sowas wie Anthropic, was schon sehr bewusst mit Claude eigentlich einen Arbeits-Chatbot anbieten möchte. Das heißt,
sie müssen ja Geld verdienen.
Genau, irgendwo muss das Geld auch wieder rein, was da verblasen wird in den Rechenzentren. Woher kriegt man das? Naja, von großen Firmen natürlich. Und entsprechend ist Claude auch genau auf sowas optimiert. Also das ist ein Chatbot, der lässt sich zum Beispiel sehr gut steuern. Dem kann man sehr gut sagen, bitte befolge genau diese Schritte und mach das genau so. ChatGPT ist ein Chatbot, der durchaus auch das als Zielgruppe hat, aber eben auch ein Massenprodukt sein möchte oder ist. Ja, es benutzen ja fast 1 Milliarde Menschen. Und natürlich macht es Sinn, dass wenn man einen Chatbot hat, der vielleicht auch von vielen Privatmenschen genutzt wird, die nicht unbedingt damit Geld verdienen wollen direkt, dass da andere Ideen in den Vordergrund gestellt werden. Also der ist dann vielleicht ein bisschen eigenwilliger manchmal, hat eher das Gefühl, okay, ich weiß jetzt aber, wie ich diese Aufgabe interpretieren würde und ich mache das jetzt. Solche Sachen fallen da immer wieder auf, aber ändern sich auch regelmäßig, weil es ständig neue Updates gibt.
Für die einfachen Sachen, da wollen wir oft Texte haben, also zum Beispiel eine E-Mail schreiben oder vielleicht auch mal ein formales Schreiben. Jetzt stehen wir seit langem, Gregor, nicht mehr am Anfang dieser Entwicklung, das ist sehr weit fortgeschritten, und viele Leute haben den Eindruck, ja, ich kriege da schon Texte und die sind auch perfekt, aber irgendwie sind die oft auch so ein bisschen blutleer, sage ich mal. Wie können wir das verhindern? Beobachtest du das auch?
Das geht mir genauso. Ich habe auch das Gefühl, das ist fast schlimmer geworden in letzter Zeit. Das hat vielleicht sogar was zu tun mit dem, was ich gerade meinte. Also wenn die Zielgruppe meines Chatbots eben eine Investmentbank ist, eine Investmentbank interessiert sich jetzt nicht unbedingt dafür, dass die Texte besonders lebhaft geschrieben sind. Ja, die sind nicht groß daran interessiert an einer interessanten Metapher oder an einem schönen Stil, sondern da geht es vor allem um sehr präzise Sprache. Und das heißt, darauf wird natürlich auch geguckt. Ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle. Aber das andere ist, die KI kann ja immer nur so gut sein wie das, was ich reingebe. Und oft haben wir das Gefühl, wenn wir mit so einem Chatbot sprechen, dass der uns versteht, dass der uns kennt. Einfach weil wir so eine natürliche Sprache verwenden können, wenn wir mit dem reden. Aber so ist es eben nicht. Ja? Das sind statistische Modelle, die basieren auf Statistik, auf rein technischen Abläufen sozusagen. Die haben kein Verständnis, wie das jetzt ein Mensch haben könnte, der mit mir redet. Und das bedeutet, wenn ich möchte, dass die KI was über mich weiß, wenn die Texte liefert, die ich wirklich gut finde, dann muss ich hier einfach eine Menge über mich erzählen. Also das kann sein, dass ich hier Beispiele gebe darüber, wie ein guter Text zum Beispiel aussieht oder auch wie ein schlechter Text aussieht. Das kann auch bedeuten, dass ich ihr mehr darüber erzähle, worum es eigentlich hier gehen soll. Ja, was ist mir wichtig? Was liegt mir persönlich am Herzen? Was ist die Zielgruppe, die ich erreichen möchte mit diesem Text? Die Schwierigkeit dabei ist aber natürlich, irgendwann sitzt man da dann so lange und beschreibt das so ausführlich, da hat man den Text in der gleichen Zeit auch einfach selbst geschrieben. Und wenn das so ist, dann ist es, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Einfach selber mal den Stift oder die Tastatur in die Hand zu nehmen.
Und außerdem, du sagst es, man will ja vielleicht gar nicht so viel von sich preisgeben. Das ist noch ein wichtiges Thema, weil die großen Firmen hinter den erfolgreichen Chatbots, die sitzen ja oft in den USA. Wie sieht es denn in Europa aus? Also da haben wir ja auch eine Firma, Le Chat heißt der Chatbot. Kann der mitspielen in diesem Wettrennen der Großen?
Ich würde sagen, in den meisten Aufgaben ja. Le Chat, also das ist ein Wortspiel, weil es eine französische Firma ist. Das bedeutet, das heißt wie die Katze, aber geschrieben auch wie der Chatbot, Le Chat. Das ist eine Firma, die heißt Mistral. Die sind in Europa die Firma, die noch so halbwegs mitspielt. Und das ist auch in Ordnung, weil ich sag mal, für die allermeisten Fälle, das gilt übrigens auch über alles, was wir jetzt hier gesprochen haben, macht es gar keinen so großen Unterschied, welchen konkreten Chatbot ich jetzt benutze. Also die meisten Fragen, die man so hat. Ja, ich brauche ja, wenn ich irgendwie ein Rezept für Bananenbrot mir erstellen lassen möchte, da brauche ich ja nicht die jeweils allerbeste KI der Welt. Das ist ja in Ordnung. Und für sowas ist das Angebot von Mistral auch auf jeden Fall wunderbar ausreichend, wenn es um die komplexen Aufgaben geht. Ja, um wirklich Datenanalyse, komplexe Recherchen und so weiter. Da sind die leider im Hintertreffen, das muss man schon sagen.
Abschließend, kann man diese Frage überhaupt beantworten? Was ist momentan der beste Chatbot?
Der beste Chatbot ist für mich persönlich Claude, aber ich würde sagen, für alle anderen oder für die ganze Welt, es ist der Chatbot, der einem selbst am besten gefällt, weil man ihn nutzen möchte. Und wenn man sagt, da gehören für mich Werteverständnis mit dazu, dass ich weiß, dass bei den Daten auch wirklich alles koscher ist und dass das beispielsweise ein europäisches Unternehmen ist oder sogar ein Chatbot, der bewusst auf Open-Source-Technologie setzt, dann sollte man das definitiv mit in die Entscheidung einfließen lassen.
Also unsere Frage, welcher Chatbot ist momentan der beste, die lässt sich gar nicht so einfach beantworten, muss man vielleicht auch wirklich ausprobieren. Und Gregor, das ist sehr deutlich geworden, man muss eben auch wirklich schauen, was am besten zu einem selber passt. Und dann gibt es vielleicht sogar den besten Chatbot eben für mich. Und ja, wenn ich die Welt der Chatbots so anschaue, die du auch gerade beschrieben hast, dann habe ich manchmal den Eindruck, die dreht sich so schnell, wir könnten fast jeden Monat eine neue Folge machen.
Ja, deswegen kriegen wir es auch hin, jede Woche eine neue Folge damit zu machen. Also war sehr schön, mal den aktuellen Stand mit dir durchzugehen.
Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was das Thema KI angeht, dann gibt es ja Gott sei Dank, wie du es gesagt hast, den KI-Podcast der ARD mit Gregor und seinen Kollegen. Und da gibt es gerade eine besondere Aktion, das erste KI-Videospiel. Das habt ihr dort entwickelt. Ich bin sehr gespannt, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren.
Sehr gern.
Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr wie immer auch alle Wege, um uns zu kontaktieren. Redaktion für diese Folge hatte Miriam Stumpfe. Ich bin Stefan Geier und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann!